Schönen guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass heute so viele Leute gekommen sind, um ja von Gottes Wort, von Gottes Handeln zu hören. Und ich bin erstaunt, wie Gott Gedanken führt, wie er Dinge zusammenfügt, die vorher nicht so ja abgesprochen wurden. Und auch das, was Peter an der Anbetung gebracht hat, wo es um das ewige Leben ging, das ja spielt mit in das rein, worüber wir uns heute unterhalten möchten, worüber wir heute gemeinsam nachdenken möchten. Es ist gar nicht so lange her, da hat dieses Jahr erst begonnen. Und bevor dieses Jahr begonnen hat, oder dieses Jahr hat begonnen mit Silvester, und ich denke, einige von euch sind vielleicht lange wach geblieben, um den Jahresübergang so mitzuerleben, von den einen auf den anderen Tag, eigentlich wie fast jeden Tag. Und vor Silvester ist es häufig so, dass Jahresrückblicke gemacht werden. Wenn man in die Medienlandschaft guckt, sei es im Internet, wo dann ja Bilanzen gezogen werden, wo ein Resümee gemacht wird, sei es im Fernsehen, wo es Sendungen gibt, Menschen aus 2017, Rückblick 2017, ein Rückblick reiht sich an den nächsten. Und zum Beispiel auch in einem Unternehmen. Bei uns im Unternehmen haben wir Mitte Dezember eine Nachricht bekommen, wo drin stand, dass das Jahr so gut gelaufen ist, dass wir eine Zusatzvergütung bekommen, was ja nicht verkehrt ist. Aber man merkt überall, es wird Bilanz gezogen. Und dann kommt Silvester und direkt nach 12 Uhr, nach Möglichkeit, wünscht man den Menschen, die einem wichtig sind, ein frohes neues Jahr. Denen, die vielleicht nicht so wichtig ist, den schreibt man per WhatsApp. Das kommt dann 8 Stunden später an. Aber ab Silvester richtet man den Blick nach vorne. Das heißt, man überlegt sich, und ich kann mich jetzt noch an einige Silvesterübergänge erinnern, wo man sich bestimmte Dinge vorgenommen hat, wo man sich überlegt hat, okay, was wird dieses Jahr eigentlich alles passieren? Was kommt 2018 auf uns zu? Und wir merken, die Zukunft rückt in den Fokus. Ich glaube, wenn es im Fernsehen Mitte Januar noch einen Rückblick geben würde auf 2017, wären die Einschaltquoten wesentlich niedriger als zwischen Weihnachten und Silvester. Auch heute soll der Blick in die Zukunft gehen. Ich möchte heute mit dir in die Zukunft blicken, in deine Zukunft. Und das werde ich tun ohne Glaskugel, weil darauf möchten wir nicht zurückgreifen. Und vielleicht gibt es ein paar Aspekte in dieser Predigt, die du in deine Zukunftsplanung einfließen lassen kannst. Neue Gedanken, die einem plötzlich durch den Kopf schießen, und Wahrheiten, die man schlagartig erkennt, können das Leben eines Menschen verändern. Ein Mensch geht vielleicht jahrelang gewohnheitsmäßig seinen Weg, immer wieder den gleichen Trott, und dann stößt er vielleicht auch zufällig auf einen Gedanken und auf einen Satz, der ihn so begeistert und so einnehmend ist, dass er von nun an sein Leben beeinflusst. Manchmal sagt man dazu, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, als ob Licht ins Dunkel gekommen ist. Wenn man zum Beispiel mit einem Problem durchs Leben geht, wenn man sich mit einem Problem rumträgt, dann sieht man vielleicht irgendwo, sei es eine Werbung oder irgendwo ein Satz stehen, und der ist so, wo man denkt, das ist es. Das habe ich gebraucht. Oder wenn man auf der Suche ist nach dem richtigen Beruf, und dann sieht man einen Aspekt von einem Beruf und dann sagt man, das will ich auch machen. Oder vielleicht so wie im Glauben. Es hat diesen einen Tag gegeben, wo es einem wie Schuppen von den Augen gefallen ist und wo man aufgrund irgendeiner Tatsache erkannt hat, das brauche ich. Und so war es zum Beispiel bei Hudson Taylor. Er hat ziellos in den Büchern seines Vaters umhergeblättert und ist ganz zufällig auf einen Ausdruck gestoßen. Da stand das vollbrachte Werk des Herrn. Und dieser Ausdruck hat ihn fasziniert. Er hat sein Leben dem Herrn übergeben und einige Jahre später sein Land verlassen, seine Heimat verlassen, um den Menschen in China das Evangelium zu bringen. Bei Graf Zinzendorf war es ähnlich. Und ich denke, einige kennen diese Geschichte, als er als junger Mann einmal vor einem Bild gestanden hat, welches den gekreuzigten Christus zeigte. Und unter dem Bild standen die Worte: Siehe, das tat ich für dich. Und diese Wahrheit ist in sein Herz gedrungen wie ein Pfeil. Und er hat nochmal auf dieses Bild geguckt und fand unter diesem Satz einen zweiten Satz stehen. Dort stand die Frage: Was tust du für mich? Und diese Frage hat ihn so sehr bewegt, dass er sein Leben Jesus Christus übergab. Und dieser Tag hat seine Zukunft geprägt, wenn wir darauf gucken, wie sein Leben weiter verlaufen ist. Er hat über 2000 Lieder geschrieben, das muss man sich mal überlegen, 2000 Lieder. Er hat gepredigt und Gemeinden gegründet. Und wir denken manchmal, dass unser Leben einfach nur so dahin plätschert. Immer wieder der gleiche Trott. Aber diese zwei Beispiele zeigen uns, dass jeden Tag etwas passieren kann, was unser Leben und unsere Zukunft radikal verändert. Dafür müssen wir aber bereit sein und unser Ohr für das Reden Jesu geöffnet halten, und zwar durchgängig. Viele von uns, wie bereits erwähnt, haben es schon erlebt. Viele von uns haben Jesus erlebt, als ihnen klar wurde, dass sie Jesus als Retter und Herr in ihrem Leben brauchten, als Licht in das Dunkel gekommen ist. Zuerst wollte ich mit euch über das Leben selbst einmal nachdenken. Welchen Wert hat dein Leben? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht? Oder andersrum gefragt, für wie viel würdest du dein Leben abgeben? Es ist klar, dass keiner von uns hier ein Preisschild an sich hängen hat oder mit so einem Preisschild herumläuft, auf dem ein Preis festgeschrieben ist, unter gewissen Voraussetzungen vielleicht auch schon mittlerweile stark reduziert, denn das Leben ist unbezahlbar. Dein Leben hat einen grenzenlosen Wert. Aber ein Junge, der in diese Welt hineingeboren wird, kann ein Johannes werden oder ein Judas, ein Paulus oder ein Pilatus. Und wir haben die Möglichkeit, in unserem Leben unsere Zukunft eine Richtung zu geben. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, welch hohen Wert unser Leben hat. Unser Leben ist ein Unikat, ein Einzelstück. Man lebt nur einmal. Es gibt ein gutes Beispiel, wo wir von einem Kind lernen können. Das Beispiel ist nur einige Jahre her, das werdet ihr gleich an der Währung merken. Eine Mutter nahm ihre Tochter zum Einkaufen mit und erlaubte ihr, sich einige Süßigkeiten auszusuchen. Sie stand vor dem Glaskasten und betrachtete nachdenklich die verlockende Auswahl in den verschiedenen Gläsern. Zuerst zeigte sie auf ein Glas und sagte: Ich will eins von diesen. Noch bevor der Verkäufer das Gewünschte hervorgeholt hatte, zeigte das Mädchen auf ein anderes Glas und sagte: Nein, ich will lieber eins aus diesem Glas da. Noch mehrmals zeigte sich ihre Unentschlossenheit, bis sie von ihrer ungeduldig wartenden Mutter mit den Worten getadelt wurde: Mein Kind, beeil dich und entscheide dich doch. Darauf antwortete das Mädchen: Aber Mutter, ich habe doch nur einen Pfennig auszugeben. Nur ein Pfennig. Nur ein Leben. Wir sollten uns das gut überlegen, wofür wir unser Leben ausgeben, wofür wir unser Leben investieren. Und diese Wahrheit, dass wir nur ein Leben haben, wäre ja gar nicht so erschreckend, wenn wir, wie bereits heute erwähnt, früher 500 oder 800 Jahre alt werden könnten. Aber unser Leben heute ist viel kürzer. Psalm 90, Vers 10a, diesen Vers hat Peter auch in seiner Anbetung erwähnt: Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind's 80 Jahre. Nehmen wir einmal an, du wirst 80 Jahre. dann zieh von dieser Zahl dein aktuelles Alter ab. Macht ihr mit? Ja? 80 minus eigenes Alter. Von dieser Zahl müssen wir jetzt noch ungefähr 18 Stunden pro Tag abziehen. Wofür? Für Schlafen, Essen und Arbeiten gehen. Das machen wir, indem wir die Jahre, die du noch zu leben hast, durch 4 teilen. Also 80 minus eigenes Alter geteilt durch 4. Optimal ist, wenn man einen runden Geburtstag gehabt hat, weil das ist leichter. Bei mir lautet das Ergebnis 12,75. Jetzt könnten die Pfiffigen ausrechnen, wie alt ich bin. 12,75. Das heißt, dass ich noch 12 Jahre und 9 Monate Zeit übrig habe, die ich verplanen kann. Also rausgerechnet Essen, Arbeiten und Schlafen. Oder anders gesagt, ich habe noch 12 Jahre und 9 Monate Zeit, dem Herrn zu dienen. Es ist eine sehr ungenaue Rechnung, das weiß ich. Und der ein und andere sagt jetzt vielleicht, dass man ja viel mehr Zeit hat, dem Herrn zu dienen. Und darüber hinaus ist unsere normale Arbeit, da wo wir uns auf der Arbeit befinden, ja auch ein Dienst für den Herrn. Aber wenn du die effektiven Stunden oder die effektive Zeit, die du im Dienst verbringst, zusammenrechnest oder am Tag mal guckst, wie viel das ist, wirst du schwer über 6 Stunden kommen. Und es geht mir auch nicht darum, dass du ganz genau weißt, wie viele Stunden du noch hast oder wie viel freie Zeit du noch in deinem Leben hast, sondern es geht mir darum, dass du erkennst, wie kurz das Leben hier auf dieser Erde ist. Psalm 90, Vers 12: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Jede Trauerhalle, jeder Leichenwagen und jeder Friedhof hier auf dieser Erde sind Beweise dafür, dass die Erde keine bleibende Stätte ist. Mose zum Beispiel vergleicht das Leben mit einem Schlaf. Wieder Psalm 90, Vers 3 bis 6. Psalm 90, Vers 3 bis 6. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Das Leben ist wie ein Schlaf. David spricht davon, dass unser Leben wie ein Schatten ist. Psalm 102, Vers 12. Psalm 102, Vers 12. Meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten und ich verdorre wie Gras. Jakobus vergleicht unser Leben mit einem Dampf. Und wer in der Küche am Kochen ist oder schon mal Wasser angekocht hat, den Deckel einmal aufmacht, wenn es Wasser kocht, und der Dampf steigt hoch und er macht den Deckel schnell wieder zu, weiß, wie vergänglich Dampf ist. Jakobus 4, Vers 13 bis 14. Jakobus 4, 13 bis 14. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Petrus, der sieht das Leben an wie Gras, das verwelkt. Das haben wir auch gerade im Psalm 90 und Psalm 102 gelesen, dass das Leben wie Gras ist, das verwelkt. In 1. Petrus 1, Vers 24. 1. Petrus 1, 24 steht: Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Was bedeuten diese Aussagen der Bibel für mich und für dich? Jeder, der Gott dienen möchte, hat keine Zeit mehr zu verlieren, Gott zu dienen. Jede Minute ist wertvoll, jede Stunde ist kostbar. Wie lauten deine Pläne für heute, für morgen, für die nächste Woche und für das Jahr 2018. Und der Gegensatz zu dieser Vergänglichkeit ist gerade auch in 1. Petrus 1, 24 schon angeklungen, wo es erst um das verdorrte Gras geht, um das Leben, das so kurz ist, und dann aber ein Gegensatz aufgezeigt wird, das Wort des Herrn, welches in Ewigkeit bleibt. Der Gegensatz zu diesem kurzen Leben hier auf dieser Erde ist die Ewigkeit. Darüber haben wir heute auch schon etwas in der Anbetung gehört. Es gibt nur wenige Worte in unserer Sprache, wie zum Beispiel Endlosigkeit, Unendlichkeit oder Ewigkeit, die wir mit unserem Verstand nicht fassen können oder sehr schwer fassen können. Gehe mit deinen Gedanken etwa 2000 Jahre zurück. Jesus starb am Kreuz für dich, damit du gerecht vor Gott stehen kannst und um dir ewiges Leben zu schenken. Danach gehe gedanklich noch einmal etwa 4000 Jahre weiter zurück zur Schöpfung der Erde, als Gott Adam und Eva in den Garten Eden setzte. Dann gehe noch viel, viel, viel weiter zurück, immer weiter. Gott war immer da. Gott hat keinen Anfang. Und jetzt geh nach vorne. Denke an das zukünftige Wiederkommen Gottes auf dieser Erde. Denke daran, wie Jesus die Braut, seine Gemeinde abholt von dieser Erde und sie zu sich nimmt. Denke weiter, wie er am Ende der Zeit das große Gericht hält. Und dann geh noch viel, viel, viel weiter. Immer weiter in der Zeit. Und wenn dein Verstand dann streikt, dann bedenke, dass du selbst ewig leben wirst. Endlos. Es gibt ein Beispiel, oder ich habe ein Beispiel gelesen, wie jemand versucht hat, die Ewigkeit zu beschreiben. Es hat mit einem Fingerhut und mit einem Kreuzfahrtschiff etwas zu tun. Und er sagte, wenn man mit einem Kreuzfahrtschiff auf den riesen Ozean hinausfährt und einen Fingerhut nimmt, ein Fingerhut ist etwas, das kann man sich an die Finger tun, dass man sich nicht die Finger beim Nähen durchsticht. Wenn man diesen Fingerhut nimmt und dann da vielleicht einen Faden dran bindet und vom Rand des Kreuzfahrtschiffes ins Wasser reinlässt und dann das mit Wasser füllt und dann wieder hochzieht. Und dieses Wasser, was in diesem Fingerhut ist, das ist unser Leben hier auf dieser Erde. Und der Ozean ist die Ewigkeit. Das Verhältnis Leben zur Ewigkeit. Aber selbst dieser Versuch ist viel zu schwach, um beschreiben zu können, was die Ewigkeit ist. Selbst das Verhältnis stimmt nicht. Und viele Menschen haben schon versucht, an Beispielen die Ewigkeit zu beschreiben oder zu erklären, aber es sind nur schwache Beispiele, da unser Denken begrenzt ist. Als Christ und als Kind Gottes solltest du dich aber mit der Ewigkeit auseinandersetzen und, was wichtig ist, deine Zukunft danach ausrichten. Unsere Pläne sollten nicht hier in dem Fingerhut, in diesem kurzen Leben enden, sondern unsere Pläne sollten die Ewigkeit mit einbeziehen. Und wenn wir unsere Zukunft planen, dann sollten wir bedenken, dass gerade die jungen Jahre die besten sind. Die jungen Jahre sind die Zeit der Leistung, der Kraft und der Veränderung. Martin Luther, Newton, Hannibal, Shakespeare und Napoleon waren keine 30 Jahre alt, als ihre größten Erfolge feierten. Jesus selbst verkündigte etwa 30-jährig seine frohe Botschaft. Und wenn wir alt werden, sind unsere besten Kräfte verbraucht. Die Hände beginnen zu zittern, die Beine krümmen sich unter der Last des Körpers. Es sind nur noch ein paar Zähne übrig geblieben und die Ohren brauchen ein Hörgerät. Unsere Sprache wird schwach und krächzend. Und wenn wir das in unsere Zukunftsplanung mit einbeziehen, dann stellt sich die Frage, wem willst du das Beste in deinem Leben geben? Prediger 12, Vers 1. Ich denke, die Stelle ist allen bekannt. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Die Hoffnung für alle beschreibt es so: Denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Aus der Bibel können wir entnehmen, dass sich etwas mit zunehmendem Alter ändern wird. Und Gott will nicht nur den Rest deines Lebens haben. Er möchte das Beste von dir. Und schon im Alten Testament wollte Gott nur ein vollkommenes Opfer haben. Das können wir in 3. Mose zum Beispiel Kapitel 4 und 5 nachlesen. Gott möchte, dass du ihm sein Bestes gibst. Und die jungen Jahre sind für ihn das Beste. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, mit welcher Berechtigung kann Gott von mir das Beste verlangen? Er kann es, weil er selbst das Beste gegeben hat. Er hat uns seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gegeben, als Opfer für unsere Sünden. Er ist für uns in den Tod gegangen, damit wir ewiges Leben haben. Und wenn wir unsere Zukunft planen, dann müssen wir bedenken, dass es drei Grundprinzipien gibt. Drei Verpflichtungen, die wir auf dieser Erde haben. Unsere Verpflichtung Gott gegenüber, unsere Verpflichtung unseren Mitmenschen, Nachbarn gegenüber und unsere Verpflichtung uns selbst gegenüber. Dein Leben wird nur dann erfolgreich verlaufen, wenn du diese Verpflichtung in dein täglich Handeln, in deinen Zukunftsplan mit einbeziehst. Zuerst unsere Verpflichtung gegenüber Gott. Stellt euch vor, Gott wäre nur, in Klammern, unser Schöpfer, sonst nichts. Selbst dann sind wir ihm Vertrauen und Dienst schuldig, denn er hat uns geschaffen, er hat uns gemacht. Und dass unser Schöpfer auch unser Retter geworden ist, verpflichtet uns eigentlich nur noch mehr, das zu tun. Jeder von uns muss Folgendes wissen. Erstens, aus lauter Barmherzigkeit sandte Gott seinen einzigen Sohn, damit er für uns in den Tod gehen sollte. Zweitens, willig verließ der Herr Jesus die Herrlichkeit des Himmels und kam unseretwegen, ja, um deinetwegen, auf diese sündige Welt. Um uns, um dich zu retten, duldete, blutete und starb Jesus am Kreuz. Und der eine, der gestorben ist, war nicht ein beliebiger Mensch, sondern er war der Schöpfer dieser Welt. Fünftens, Jesus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Sechstens, die Leiden, die er duldete, um die Strafe für unsere Sünden zu tragen, waren so schwer, dass kein Mensch jemals imstande war und jemals imstande sein wird, diese Last zu tragen und es zu verstehen. Siebtens, für ihn waren wir so wertvoll, dass er sein Blut vergoss, um uns auf dem Sklavenmarkt der Sünde dem Satan abzukaufen. Achtens, er starb, um unser König, Herr und Meister zu werden. Weil Jesus mich mit seinem Blut erkauft hat, gehöre ich nicht mehr mir, sondern ich gehöre ihm. Vor einigen Jahren bemerkte der Missionar Wilson, als er in Angola zu einer Gruppe von Eingeborenen sprach, dass ein großer und kräftiger Mann in den Reihen saß. Neben ihm saß ein ängstlich aussehender, zitternder kleiner Bursche. Und jedes Mal, wenn sich dieser mächtige Mann bewegte, zuckte dieser kleine Bursche zusammen. Nach dem Ende des Gottesdienstes fragte der Prediger oder der Missionar Wilson einige, die dabei waren, wer das denn sei. Und es stellte sich heraus, dass der kräftige Mann ein grausamer Herr und der kleine Bursche sein Sklave war. Sofort ist dieser Missionar Wilson zu diesem kräftigen Mann hingegangen, um mit ihm zu verhandeln, um diesen Jungen loszukaufen. Und da dieser kräftige Herr einen sehr hohen Preis für diesen Sklaven verlangte, begann ein Hin- und Herfeilschen. Schließlich gelangte dieser junge Mann in die Hände des Missionars. Er hatte einen hohen Preis für ihn bezahlt. Und als der Missionar nach Hause ging, erkannte er sehr schnell, dass dieser Sklave vor ihm genauso große Angst hatte wie vor seinem früheren Besitzer. Und als sie die Wohnung vom Missionar erreichten, setzte Wilson sich mit dem Jungen hin und sagte zu ihm, mein Sohn, ich habe dich heute gekauft und jetzt gehörst du mir. Du bist aber von jetzt an frei und kannst tun und lassen, was du willst. Du darfst in den Dschungel zurückkehren und dort bei deinen Stammesgenossen leben. Du darfst aber auch in meinem Haus bleiben und ein Teil meiner Familie sein. Und als der junge Mann erkannte, was der Missionar wirklich meinte, blickte er ihn mit tränennassen Augen an und sagte, Herr Wilson, ich will für immer Ihr Sklave sein. Gottes Barmherzigkeit verpflichtet uns zu unaufhörlichem Dank und vollständiger Hingabe. Und das beeinflusst definitiv unsere Zukunftsplanung. Römer 12, Vers 1 und 2. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier werden wir aufgefordert, unsere Verpflichtung Gott gegenüber zu erfüllen und mit unserem ganzen Leben für Gott da zu sein. Die zweite Verpflichtung, die du hast, ist die Verpflichtung deinem Nächsten gegenüber, deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinem Klassenkameraden. Wir haben diese Verpflichtung unseren Mitmenschen gegenüber und wir müssen diese Verpflichtung auch in die Planung der Zukunft mit einbeziehen. 1. Korinther 9, 16 bis 17. Ich lese das aus der Hoffnung für alle. 1. Korinther 9, 16 und 17. Da sagt Paulus, dass ich die rettende Botschaft verkünde, ist allerdings kein Anlass, mich zu loben. Ich muss es tun. Diese Aufgabe kann ich mich unmöglich entziehen, sonst würde Gottes Strafe mich treffen. Hätte ich die Aufgabe freiwillig übernommen, so könnte ich dafür Lohn beanspruchen. Doch Gott hat mich dazu beauftragt, ich habe keine andere Wahl. Die Welt um uns herum ist zum Sterben geweiht. Täglich sterben Hunderte, Tausende Menschen um uns herum. Viele von ihnen haben noch nie etwas von Jesus gehört. Freude erwartet die, welche in den Himmel kommen. Unendliche Qualen die, die in die Hölle kommen. Und wir sollten uns einmal Zeit nehmen und uns Gedanken über die Hölle machen. Als Christen machen wir uns da nicht so viele Gedanken darüber, aber wir müssen uns Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Über die Endlosigkeit, die Qual und die Pein. Und dann sollten wir an unsere Familienmitglieder, Verwandten und Nachbarn denken, die vielleicht bald in der Hölle sein werden. Ich bin mir sicher, dass uns die Verkündigung unter diesen Menschen schlagartig wichtiger werden wird. Das Evangelium ist wahr und man muss es bis ans Ende der Welt bringen. Wenn es ein Heilmittel für Krebs geben würde, dann würde es allen gegeben werden. Oder wenn wir es in unserer Hand hätten, würden wir es allen geben. Würden wir es nicht tun, obwohl es das geben würde, wären wir dann nicht Mörder? Und wenn wir das Heilmittel für die Seelen kennen und nicht weitertragen, wer sind wir dann? Die Generation, die heute auf dieser Erde lebt, kann nur durch uns und von uns erreicht werden. Wir können diese Verantwortung nicht auf die nachfolgende Generation schieben. Und Gott wird uns fragen, wie wir den letzten Befehl Jesu, den er auf dieser Erde gegeben hat, ausgeführt haben. Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jeder Mensch, dem wir begegnen, könnte einmal ein Edelstein in der Krone unseres Heilandes sein. Und wir sollten alle Menschen um seinetwillen lieben. Die dritte Verpflichtung, hast du dir selber gegenüber? Es hört sich jetzt sehr egoistisch an, aber diese Verpflichtung dir selbst gegenüber besteht tatsächlich, auch was deine Zukunft angeht. Es ist durchaus möglich, dass deine Seele für Jesus Christus gerettet ist, dein Leben aber für ihn verloren ist. Du bist zwar sein Kind, hast ihm aber nicht das Beste gegeben. Und dieses Leben hier auf der Erde kann nicht dein Lebensziel sein, sondern nur eine Zwischenstation mit dem Ziel Ewigkeit. Eines Tages werden wir vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Und dann zählt nur ein Leben, das für Christus geführt wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass du an diesem Tag mit leeren Händen vor Gott stehen wirst. Und du solltest dich fragen, ob deine Pläne für die Zukunft diesen Wahrheiten und Verpflichtungen, die wir eben genannt haben, untergeordnet sind. Machen deine Pläne deutlich, dass du deine Verpflichtung Gott, dem Nächsten und dir selbst gegenüber gerecht werden möchtest? Wenn wir diese Punkte nicht in unsere Zukunftsplanung mit einbeziehen, dann ist dieser Plan wertlos für die Ewigkeit. Wir können diese Verpflichtungen in unserem Leben nur erfüllen, wenn wir unser Leben Jesus völlig ausliefern. Du musst dir bewusst werden, dass dein Leben, deine Biografie, heute geschrieben wird. Die Entscheidung, die wir heute treffen, die Wünsche, die Pläne, die wir haben, dem, was wir heute nacheifern, beeinflusst unsere Zukunft. Vor einigen Jahren erschien in einer Zeitung in Ontario folgender Notiz. Der verstorbene John Livingston, wer kennt John Livingston? Ja, persönlich keiner. John Livingston oder David Livingston, wen kennt ihr? David, genau. Aber in dieser Zeitung kam eine Notiz, da stand drin, der verstorbene John Livingston war bei seinem Tod der reichste Mann im Kreis Perth, Ontario. Sein Besitz wird auf $500,000 geschätzt. Außerdem war sein Leben mit $500,000 versichert. Er war der Bruder von David Livingston, dem berühmten schottischen Missionar und Forschungsreisenden. In ihren jungen Jahren machten diese beiden Männer, diese Brüder, in ihrem schottischen Heimat große Zukunftspläne. John sagte, ich werde nach Kanada gehen, um dort mein Glück zu machen. Und er erreichte seine Ziele. David hingegen übergab sein Leben dem Herrn Jesus Christus, seinem Retter. Er nahm sich als Lebensaufgabe vor, in das Hinterland von Afrika vorzudringen, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und nach weltlichen Maßstäben gesehen war John ein kluger, David dagegen ja so ein wenig törichter Mann. Aber diese weltlichen Maßstäbe sind sehr ungenau. Und obwohl John diese beruflichen Erfolge verzeichnen konnte und große Reichtümer erworben hat, ist sein Name heute völlig in Vergessenheit geraten. Und dagegen hat der Name von David Livingston, der sein Leben Jesus geweiht hat, um in Afrika zu dienen und dort einsam und verlassen im Dienst gestorben ist, überall auf der Welt einen guten Klang, wo das Evangelium bekannt ist. So wie ich euch gefragt habe, ob ihr Livingston kennt, dann denkt ihr nur an David und nicht an John. Du solltest wissen, dass du deine Zukunft selbst bestimmst. Ich werde von hier aus deine Zukunft nicht groß beeinflussen. Und daher ist es wichtig, dass du überprüfst, was du für deine Zukunft im Sinn hast. Gott möchte dich ganz. Er will leidenschaftliche Hingabe. Er möchte die Hauptsache in deinem Leben und in deiner Zukunft sein. Wagst du es, dein Leben und deine Zukunft ohne Vorbehalt Jesus Christus auszuliefern? Oder wagst du, es nicht zu tun? Lass uns aufstehen. Wir möchten jetzt noch gemeinsam ein Lied singen und dann können wir gemeinsam beten.